Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor.
Die Dinge, die wir wollen, verwandeln uns. Und wir wissen nicht oder glauben nur zu wissen, was auf der anderen Seite dieser Verwandlung liegt. Liebe, Weisheit, Anmut, Inspiration. Wie können wir diese Dinge finden, die in gewisser Weise bedeuten, unser Selbst in ein unbekanntes Territorium zu erweitern, jemand anderes zu werden? Sich niemals zu verlieren bedeutet, nicht zu leben.
Das schreibt die Autorin Rebecca Solnit in ihrem großartigen Essayband »Die Kunst, sich zu verlieren – ein Wegweiser«. Wie gut, dass immerhin Solnit den Weg kennt und uns mit auf ihre persönlichen Irrwege der Transformation nimmt. Und genau darum geht es in der 6. Folge von Kreativ bleiben im Wandel, nämlich um Transformation. Und neben mir sitzt, wieder einmal frisch transformiert von einer Künstlerresidenz auf Island, meine Freundin und Kollegin, die Musikerin und Künstlerin Katrin Hahner. Hallo Katrin.
Hallo Sarah. So gut, dass wir Rebecca Solnit haben. Ihre Bücher lesen sich irgendwie wie eine Anleitung zu einem freieren, erfüllteren und schöneren Leben.
Ja, genau. Und ich glaube, das brauchen wir jetzt umso mehr, jetzt wo sich das öffentliche Leben wieder so ein bisschen zu verengen droht. Wir haben zwar keine Anleitung, aber wir nehmen Rebecca Solnit beim Wort. Denn sie sagt ja, es sei der Job der KünstlerInnen, die Türen zu öffnen und uns in die Prophezeiung, das Unbekannte, das Ungewohnte einzuladen. Auch WissenschaftlerInnen lebten zwar immer am Abgrund zum Mysterium, der Grenze zum Unbekannten, wie Robert Oppenheimer sagt, aber während WissenschaftlerInnen das Unbekannte ins Bekannte verwandelten, also es irgendwie einholen wie Fischer, zögen KünstlerInnen dich aufs dunkle Meer.
Und für diese unheimliche Erkundung haben wir heute zwei Künstler eingeladen, die beide sehr unterschiedliche, aber jeweils ziemlich erstaunliche Transformationen durchlaufen haben.
Die Fotografin Kirsten Becken erzählt, wie sie lernte, die Geister ihrer Mutter zu sehen und wie sie mit ihrer Kunst ein tiefes Familiengeheimnis gelüftet hat. Und warum das Leben in Kleve am Niederrhein vielleicht viel freier und erfüllter ist als in, sagen wir mal, Berlin.
Genau da, in Berlin-Neukölln, hat der Autor Daniel Schreiber nach langem Suchen schließlich sein Zuhause gefunden. Er berichtet, warum er sich von großen, aber unrealistischen Träumen verabschieden musste und was gegen das Alleinsein hilft, nämlich Gärtnern, Wandern, Yoga üben und Stricken.
Tja, Stricken. Katrin, das hast du ja für diese abenteuerliche Reise auf dem offenen Meer für uns auch gemacht. So ein richtiges Sicherheitsnetz hast du gestrickt. Und zwar eine Playlist, die uns Mut machen soll, auch im Dunkeln zu sehen. Was hören wir denn als erstes?
Wir hören Hindi Saras wundervolle Beschwörung To the Forces.
Die Fotografin Kirsten Becken hat eine weite Reise übers offene, dunkle Meer hinter sich. Sie wurde am Niederrhein in eine Künstlerfamilie geboren, zog dann erst nach Essen zum Studium an der Folkwangschule und dann einige Jahre nach München. Aber dann kehrte sie in ihre Heimatstadt Kleve zurück, erstmal in das Elternhaus ihrer Mutter. Und da fing die eigentliche Reise auf dem offenen Meer mitten im Orkan erst richtig an. Denn dort entdeckte Kirsten Becken mit Hilfe ihrer Kunst Schritt für Schritt ein schweres Familientrauma. Den Missbrauch des Großvaters an Kirstens Mutter. Denn das war nämlich der Auslöser für die psychotischen Schübe und den Selbstmordversuch ihrer Mutter. Unter dem Titel »Ihre Geister sehen« machte Kirsten Becken dann ein Buch daraus. Ein Kunstfilm und ein atemberaubendes Hörspiel. Zusammen mit der Autorin Rabea Edel. Und beide Male spielte Sandra Hülle die Mutter. Willkommen auf unserem gemütlichen Floß mitten auf dem Ozean, liebe Kirsten.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
Hallo.
Ihre Geister sehen, das ist der Titel deines Projektes. Und das hat uns sofort natürlich an die Künstlerin Hilma af Klint erinnert, über die wir in unserer letzten Folge mit Alicia Quade und Julia Voss gesprochen haben. Und du scheinst Hilma genauso zu lieben wie Julia, Alicia und wir beide, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann noch kurz dazu sagen, zu deiner Einleitung, dass das Projekt für mich keine Reise in die Finsternis war, sondern eher das Gefühl, dass etwas möglich ist. So ähnlich wie bei Hilma vielleicht auch, wenn sie davon spricht, dass man ja jenseits des Sichtbaren arbeitet, indem man den Glauben an sich behält, also etwas Gutes möglich zu machen.
Wir haben uns bezogen auf Rebecca Solnit, die nämlich sagt, eigentlich ist die Arbeit von KünstlerInnen, dass sie uns in das Unbewusste, in das Unbekannte reinholen. Also sozusagen wie so Fischer, die was einholen aus dem offenen Meer. Also nicht unbedingt die Dunkelheit, aber so in dieses Unbekannte gehen.
Verstehe. Ja. Finde ich auch ein schönes Bild.
Aber erzähl doch mal über Hilma. Was fasziniert dich so an ihr?
Ach, ich glaube, das war einfach nur der Impuls, den ich hatte beim Betrachten ihrer Bilder. Diese Transzendenz, dieses Offene, dieses ganz Beruhigte und aber auch sehr Fordernde, Erforschende. Und da habe ich mich eben irgendwie auch erkannt.
Das Interessante ist ja bei Hilma af Klint, die hat viele ihrer, vor allem der abstrakten Werke, ja eigentlich in Auftrag bekommen von Geistern, mit denen sie gelebt hat und die eigentlich immer um sie waren. Und das Leben mit Geistern, das kennst du ja selbst auch ziemlich gut, deine Mutter hat ja auch Geister gesehen, die waren allerdings nicht so gutwillig wie die von Hilma.
Der Begriff Geister, der kommt gar nicht von meiner Mutter. Das ist im Grunde entstanden durch mein Kunstbuchprojekt Seeing Her Ghosts bei der Titelsuche. Und dieser Begriff entstand einfach als Sammelwort für das Dunkle, das Bedrohliche, der Schleier oder das Geheimnis. Eigentlich hatte sie gar keine besondere Fantasie oder irgendetwas, was jetzt abzuleiten ist in einer mystischen Form. Das war eher ein rebellischer Moment, eine Art Wutanfall, der dann immer wieder durchkam, weil eben ihre eigentliche Realität nicht gestimmt hat, weil eben etwas im Verborgenen lag, das durch die Familie immer wieder gekonnt in den Hintergrund gerückt worden ist.
Du scheinst ja als Kind auch schon eine sehr innige Beziehung zu deiner Mutter gehabt zu haben. Also im Hörspiel kann man das sehr gut nachvollziehen. Wie war das so, mit dir aufzuwachsen?
Es ist wirklich so, dass sie für mich eine inspirierende, starke, geradlinig, immer wunderbar gekleidete Frau war, die unglaublich viel Liebe geben konnte. Das ist ja auch nicht oft der Fall, aber ich habe sie definitiv bekommen, was jetzt auch aus meinen künstlerischen Projekten ablesbar ist, würde ich mal sagen.
Sehr.
Ja, deswegen auch meine Motivation auf den Grund zu gehen, weil ich einfach ein Gefühl hatte, dass etwas nicht stimmt. Und das war ich im Grunde auch ihr schuldig, weil ich eben auch schon viel von ihr bekommen habe und sie eben einfach meine Mutter ist. Also.
Genau das Empfinden hatte ich nämlich auch, wenn man das Hörspiel hört, dass man eigentlich in der Hauptsache Neugier und Liebe spürt. Und also das ist so einhüllend und es ist so besonders. Kannst du da noch ein bisschen mehr darüber erzählen?
Ich glaube, es hat auch was mit Verletzlichkeit zu tun oder mit einer Form von Hoffnung, die auch in Bildern transportiert werden kann. Also dass man aus einem sicheren Ort heraus, aus dem Ort der Liebe, auch Schmerz oder Angst und Trauer bewältigen kann, wenn man eben nur eine ehrliche Umgebung hat. Und die hatte ich in meiner Familie mit meinem Vater und meiner Mutter immer und das hat sich dann eben gezeigt.
Also deine Mutter ist ja auch Künstlerin und hat auch immer gezeichnet. Wie hat sich ihre Psychose denn auf die Kunst ausgewirkt?
Wie so oft ist das ja der Schlüssel. Da kann man dann schon bisschen puzzeln und Dinge zusammenlegen. Und es gibt ein Bild von vier Köpfen, die in Aquarelltönen ganz leicht und zart angedeutet wurden. Und dann wurde eben ein dickes schwarzes Band drumherum gelegt, wie ein Kreis, ein abgeschlossener Kreis, der dann eben auch, sagen wir mal, das Tabu, Zensur, Geheimnis, Blockadending symbolisiert. Also das war ein Bild, was mir dann irgendwann die Hände fielen und wo mir nochmal mit Nachdruck klar geworden ist, was da eigentlich passiert ist.
Also hat sie auch sozusagen da Spuren gelegt eigentlich auch für dich?
Ist das ihr Unterbewusstsein, ja, ne? Genau. Also ihr Unterbewusstsein hat ihr geholfen, die vergrabenen Fetzen zusammenzupuzzeln.
Das ist ja manchmal, wenn man mit einem traumatisierten Menschen zu tun hat, ganz schwierig, da Zugang zu finden. Ne? Also mit deiner Mutter, sie wurde auch einfach durch Medikamente ruhig gestellt. Und ja. Worte sind da ja auch wirklich ein ganz schweres Medium überhaupt, weil das gar nicht zur Verfügung stand. In der Herkunftsfamilie deiner Mutter wurde geschwiegen.
Sie hat versucht zu sprechen.
Aber es wurde ihr nicht geglaubt.
Immer, ja, genau. Es wurde ihr abgesprochen. Es wurde auch mit einer gewissen Arroganz ignoriert. Und das sind so unschöne Geschichten, wenn man darüber nachdenkt. Und da kommt auch viel Groll und Wut noch bei meinem Vater und bei mir hoch, wenn wir daran denken. Aber das scheint ja auch öfter der Fall gewesen zu sein. Hm. Da sind wir ja kein Einzelfall.
Ja, genau. Aber das Interessante ist ja, dass du über deine Kunst, über die Fotografien Zugang gefunden hast und auch, wie du gerade geschildert hast, eben über die Bilder deiner Mutter. Glaubst du, dass mit diesen künstlerischen Methoden das einfach erträglicher wird oder dass man damit einfach leichter ins Unterbewusstsein vordringen kann?
Automatisch, wenn man Kunst macht, verlässt man meiner Meinung nach die Komfortzone, weil man sich einem Risiko aussetzt und einem Wagnis gegenübersteht. Und ich habe das als Sprache erlernt von meinem Vater schon ganz früh, der mich immer mit, weiß ich nicht, 3, 4 Jahren schon gefragt hat, wie ich seine Arbeit finde oder ob ich mal beurteilen kann, was Spannung hat. Und er hat mich im Grunde schon ganz früh sensibilisiert. Und meine Mutter hat mir früh schon eine Kamera geschenkt zur Einschulung und genau diese beiden Handwerkszeuge habe ich auch schon lange immer für mich nutzen können und damit auch arbeiten gelernt. Und da liegt mir natürlich nichts näher, als damit auch solche Dinge zu bearbeiten.
Und trotzdem ist der erste Ausdruck deines Projekts, Ihre Geister sehen, ein Buch, was Fotografien, Malereien vermischt mit Texten. Ja, du hast auch Siri Huswert zum Beispiel begeistern können, das Vorwort zu schreiben. Du hast auch einen Text von Bessel van der Kolb, der schreibt über den Traumakörper. Der hat ja dieses Buch geschrieben, The Body Keeps the Score. Warum war dir das so wichtig, trotzdem hier auf eine Wortebene zu gehen, neben den Malereien und den Fotografien?
Mir war es bei diesem Projekt wichtig, das Thema zu öffnen, also nicht nur Psychose oder Missbrauch oder Verdrängung zu thematisieren, sondern auch Depression oder andere Störungen, Ängste, die eben auch aus unserer Form der Gesellschaft und des Zusammenlebens entstehen können.
4 Jahre nach dem Buch hast du das Projekt noch einmal aufgegriffen. Lass uns doch vielleicht einmal reinhören. Da hören wir nämlich Sandra Hüller, die spielt die Mutter. Und zwar beschreibt das ganz schön eigentlich die Verbindung zwischen der Tochter und der Mutter.
Ich habe die Medikamente bekommen, das weißt du doch. Alles wurde notiert und überwacht und dann bin ich ausgezogen und dann kamst du. Und alles war gut.
Mama.
Erinnerst du dich an das Bild, das ich von dir gemalt habe, die ewige Träne?
Mhm.
Lisa nickt und wartet. Wartet, dass ich weiterspreche.
Da hört man ja auch, wie sensibel und wie stark gleichzeitig Sandra Hüller das spielt, deine Mutter. Und man merkt auch, die Rolle der Tochter ist eigentlich quasi die einer Therapeutin, oder? Die du ja auch eingenommen hast. War dir das eigentlich manchmal auch so ein bisschen ungeheuer?
Man kann schon sagen, dass es mir unwohl war, in dieser Rolle überhaupt sein zu müssen. Aber dadurch, dass ich wusste, dass es einen bestimmten Zweck hat und dass ich da auch oder wir alle eigentlich nur davon profitieren können, habe ich mich dem angenommen und mich auch als Schlüssel begriffen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es manche Personen gibt, die dann und dann zu dieser Zeit da sind und dass es dann vielleicht auch meine Rolle war, in gewisser Weise da nochmal auf die Spurensuche zu gehen.
Du hast dir ja auch für den Film und das Hörspiel 2 ganz großartige Partnerinnen an deine Seite geholt, die Sandra Hüller und die Rabea Edel. Wie war denn die Zusammenarbeit mit den beiden?
Unglaublich angenehm. Wir haben so viel zu gleicher Zeit gedacht. Rabeas Text hat uns umgehauen. Beim Film war es so, dass ich mit Sandra kein einziges Take wiederholen musste und da eine sehr große Basis herrschte.
Ja, ich finde, man merkt einfach, dass ihr da so ein tiefes Verständnis auch füreinander habt. Sandra Hüller sagt nämlich auch, und das zeigt, wie sehr sie eigentlich verstanden hat, worum es geht, dass es eigentlich um Momente der Wahrheit geht.
Ich finde auch, wie es gelungen ist, so langsam an das Geheimnis heranzuführen, so wie ja auch die Figur langsam an das Geheimnis herankommt. Die Behutsamkeit, mit der das passiert, die finde ich ganz toll und mutmachend. Ich will nicht sagen mutig, obwohl natürlich Mut dazugehört, immer sich im Leben allen Wahrheiten zu stellen. Also man kann nur reicher werden, indem man sich traut, immer. Und man kann auch nur reicher werden, indem man den Geistern oder den Monstern, den Dämonen, wie auch immer, ins Gesicht sieht und der Wahrheit.
Ja, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Erinnerst du dich noch an diesen Moment, an dem dir klar wurde, was der Ursprung des Traumas deiner Mutter war? Oder waren das mehrere Momente?
Es waren mehrere Momente, die mich dann auch richtig gepackt haben. Also es war, ja, da kommt vielleicht der Ozean dann wieder, weil das ja auch die eigene Geschichte nochmal aufrüttelt und die eigenen Sichtweisen und Erfahrungen mit einer Person in ein anderes Licht stellen. Und es waren Gesprächsfetzen mit den Geschwistern meiner Mutter oder Fotografien aus dem Familienalbum, die aber Nuancen zeigten, die mir dann auf einmal klarer wurden. Und am Schluss endlich auch noch ein Kinderbuch von meiner Mutter, in der sie auch fast wie in einem Comic abgezeichnet hat, was ihr passiert ist. Also es waren viele einzelne Punkte, die dann eben zu dem ganzen Bild geführt haben.
Was mich so angreift an dieser ganzen Sache, ist so, dass deine Mutter diese ganzen Clues gelegt hat und dass es jemanden geben muss, der sie lesen kann. Und das ist ja eigentlich so eine Metapher, ne? Wir brauchen als Menschen auch jemanden, der uns sehen und lesen kann. Wie empfindest du das?
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn sie die nicht hätte legen müssen, aber zum Glück gab es die. Wie oft sind Leute zu Unrecht für etwas medikamentiert oder ruhig gestellt und die dann einfach an ihrer Existenz zweifeln und es einfach nicht mehr aushalten. Also da sind wir schon ein ganz großes Stück weitergekommen.
Ja, zum Glück hatte sie dich, die den Fällen gefolgt ist. Und damit hast du ja die ganze Familie transformiert einerseits, aber du hast natürlich auch dich selbst transformiert, oder?
Ich glaube, ich bin so geblieben, wie ich immer schon war. Kann eher sagen, dass ich mir jetzt auf die Schulter klopfen kann und das mit Recht. Und das ist ein schönes Gefühl.
Sandra Hüller sagt auch noch was ganz Interessantes über diesen Ort der Heilung, also in dem dann deine Mutter hoffentlich steht, dass es eben nichts Finales ist, dass es auch immer wieder Arbeit ist. Wie ist das eigentlich jetzt? Gibt es da so Momente der endlichen Schönheit, die du spürst? Es gibt ja im Japanischen diese Idee von Mono no Aware, wenn man so die Kirschblüten betrachtet und sieht, es ist wunderschön, aber es wird auch vergehen.
Tatsächlich nicht. Das ist wirklich wie ein Schalter, der durch diese Korrektur umgelegt worden ist. Also meine Mutter empfinde ich auch als anders. Das ist in vielen Momenten zu sehen und zu spüren, obwohl natürlich die Problematik mit den Medikamenten, die sie ausschleicht, immer noch ein Dauerthema bleibt. Aber es ist schon ein Befreiungsschlag gewesen, das kann man sagen. Also wirklich für alle Beteiligten. Nichts, was jetzt wieder zurücknehmbar ist.
Und dieser Befreiungsschlag, lass uns doch vielleicht über David Bowie sprechen. Modern Love ist der Song, den du mitgebracht hast. Warum gerade den?
Der ist einfach großartig. Ich liebe David Bowie und ich finde diesen Song wunderbar. Und ich mag auch den Film Frances Ha und die Szene, in der dann der Song auftaucht.
Was ist das für eine Szene? Kannst du kurz erzählen?
Ach, sie hört ihn auf den Kopfhörern und springt durch die Straße und fängt an zu rennen. Das ist auch wirklich passend zum Befreiungsschlag. I know when to go out. I know when to stay in. Get things done.
Super Song einfach, oder? Ganz toll.
So toll. Sag mal, die Frauen, die du fotografierst, die beeindrucken mich so sehr, weil die so verletzlich und offen und stark zugleich sind. Ich sehe immer eine ganz große Klarheit, die aber überhaupt nicht hart ist, sondern, und die locken auch nicht, sondern sie sind.
Da, krass, genau so.
Wie toll. Ist es ein neues Frauenbild?
Also, das ist immer mein Frauenbild gewesen.
Es ist nämlich also auch mein Frauenbild.
Ja, ja, klar. Also einfach das, was es auch ist, meiner Meinung nach. Ne? Das Mysterium einer Frau ist ja immer noch vorhanden, aber dafür kann auch die Klarheit bleiben. Also das ist kein Widerspruch.
Wunderbar, genau dieser Satz, genauso habe ich es nämlich immer empfunden. Sie sind geheimnisvoll, ohne dass sie geheimnisvoll tun, sondern sie sind es. Als Mensch ist man es einfach so oder so, ja?
Genau.
Und sag mal, hast du dich an diese Ästhetik, hattest du die schon immer oder hast du dich dahin gearbeitet?
Ich hatte die schon immer, auch bei Porträts, die ich gemacht habe. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, wenn ich über Texte nachdenken muss, meine Arbeit beschreibe, dann ist es wirklich auch das Wort Klarheit und das Unaufdringliche, aber dieses wirklich Starke dahinter.
Wenn du über Klarheit sprichst, also ich finde, man sieht deinen Bildern, den Fotografien, vor allem den Porträts eben an, dass da irgendwie was Wahres über diese Person rüberkommt. Wenn du einen Menschen triffst, wie zum Beispiel Sandra Hüller, die du ja vorher nicht persönlich kanntest, wie schaffst du es, da wirklich so eine tiefe Verbindung offensichtlich zu schaffen?
Das liegt an Sandra.
Und an dir vielleicht, oder? An der Verbindung.
Nein, das ist einfach großartig. Ja, vielleicht auch die Verbindung, ja, ganz sicher. Ich freue mich immer, mit ihr zu arbeiten. Und Frauen, die klar mit sich sind, haben für mich sowieso immer eine richtig große Magie.
Das ist ja hier auch ein Podcast über Kreativität. Also eigentlich so ein bisschen das Mysterium, was das für viele bedeutet. Wann weißt du, was dich wirklich packt oder was dich so tief berührt, dass es irgendwie so eine Dringlichkeit entwickelt?
Ah, es muss immer nah an mir dran sein. Also ich merke, dass ich mich nicht dafür künsteln darf, dass es einfach etwas sein muss, was mit mir zu tun hat und was aus mir rauskommt. Und das ist ja intuitiv.
Du bist ja nach Kleve zurückgezogen, in deine Heimatstadt. War das immer ein Wunsch, den du hattest? Oder war das eine Entscheidung, ich lasse jetzt auch ganz bewusst eine Idee, einen Traum, den ich vielleicht mal hatte, der nicht mehr ganz zu mir passt, hinter mir?
Ich wollte zur Familie zurück, einfach nur wegen unserem Sohn. Und das war eine Mischung aus dem vielleicht nicht mehr so krampfig an etwas hängen, wie du sagst, und zurückkommen.
Wenn du von deinem Sohn erzählst, ich habe mir so Gedanken gemacht über dieses, ja, wir glorifizieren ja so diesen Tanz am Abgrund, ja, also in den Medien, ne, und in den Filmen ist immer so der Exzess und so. Aber dann werden Kinder eigentlich von klein auf immer schon so gemaßregelt und sollen eigentlich auch nicht so wild sein und schön das Bild bis zum Rand ausmalen, sonst gibt es eine schlechte Note. Wie geht das zusammen?
Das muss man ja nicht machen. Tatsächlich hat er auch schon eine ganz eigene Handschrift und hat auch im Lockdown unglaublich tolle Bilder gezeichnet. Und ich glaube, ich mache das, was mein Vater mit mir gemacht hat. Also zumindest hoffe ich das und gebe ihm viel Freiraum. Ja, und absolut dagegenhalten, dass die nicht kaputt gemacht wird, das ist auch noch wichtig.
Um den Bogen zu schließen, diese Erziehung auch, die du genossen hast, diese Freiheit und auch die Unterstützung, die ist natürlich auch enorm wichtig in der Geschichte. Also, dass du vielleicht auch in der Lage warst, überhaupt so ein Projekt dann zu machen und so sehr an dich zu glauben, weil deine Stimme so gestärkt wurde.
Ja, und ich habe immer Rückhalt bekommen, das ist das Schöne. Und auch keine Angst vorm Risiko, sondern eher, okay, wir gucken. Und dann ging es ans Eingemachte und das war dann auch traurig, aber trotzdem aus allem stärker rausgegangen und mir nie bereut.
Stärker rausgegangen. Jetzt sind wir kollektiv in einer Situation, von der wir nicht unbedingt wissen, wie sie weitergeht. Am Horizont dreut vielleicht ein Sturm. Was gibt dir Hoffnung gerade?
Ach, immer wenn ich rausgucke, wenn ich mir die Natur angucke, dass man sich mal zurücklehnt und kurz rausschaltet aus der Gesellschaft, aus den Zwängen, einfach nochmal eine Pause machen und in den Wald gehen. Sowas hilft mir.
Wunderbar.
Kirsten,
danke.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke euch.
Das Hörspiel Ihre Geister sehen von Rabea Edel nach dem Projekt von Kirsten Becken mit Sandra Hüller in der Hauptrolle können Sie anhören auf hörspielundfeature.de. Und natürlich in der Online-Version von Kreativ bleiben auf der Website von Deutschlandfunk Kultur. Da finden Sie auch den Film Ihre Geister sehen.
Tell Me About the Earth von Kenichi and the Sun. Ein Song, den ich in Island geschrieben habe, im Winter, als ich mir vorgestellt habe, wie es wohl ist, eine Aurora Borealis zu sein. In the dark. Call. Wir sprechen ja gleich über Daniel Schreibers Essay Nüchtern. Und Katrin, du hast ja diese Transformation auch durchlaufen. Du lebst seit vielen Jahren komplett nüchtern. Wie hast du denn diesen Prozess erlebt?
Ja, also auf jeden Fall als schwierig zuerst, weil wir sind gesellschaftlich natürlich auch so geprägt, dass es ja auch eigentlich normal ist, dass man sozusagen Betäubungsmittel zur Verfügung hat. Und auch, dass es alles ganz langweilig wird, wenn man sozusagen damit aufhört. Und wenn man aber diese Hürde dann nehmen muss, weil man einfach dieses, wie sagt man so schön, das The Gift of Desperation bekommt, also man muss es sozusagen bleiben lassen, dann kommt man gezwungenermaßen in ein besseres Leben. Und das ist eigentlich ein großes Geschenk.
Dass es überhaupt nicht langweilig ist, dieses bessere Leben, Katrin. Du bist der beste Beweis dafür. Hast du vielleicht so einen Moment der Wahrhaftigkeit, wo du sagst, ich bin so froh, dass ich den klar und nüchtern erleben kann, in seiner ganzen endlichen Schönheit?
Alle Momente. Also ich kann erstaunlicherweise sagen, dass sogar die schmerzvollen Momente, dass ich froh bin, dass ich die aushalten kann. Früher hatte ich immer so eine tickende Uhr innen drin, wo ich immer das Gefühl hatte, ich muss eigentlich woanders sein oder ich will das jetzt nicht. Oder
Fear of missing out.
Ja, so oder auch einfach so, man will jeden Moment irgendwie, und das ist ja auch ein urmenschliches Ding so, ne? Wir wollen halt an den Momenten rummanipulieren und die besser machen oder anders und sowas. Aber wenn was Schweres passiert, ist es einfach auch gut, da bleiben zu können und präsent zu sein. Die Transformation, die größte eigentlich, ist, dass ich viel mehr das Gefühl habe, es eigentlich sein zu können.
Das Ergebnis dieses Wegs zu dir, das zu dir selbst kommen, war ja auch, dass du dir einen neuen Namen zugelegt hast. Du bist jetzt Kenichi in the Sun. Wie hat sich deine Kunst und deine Musik verändert in diesem Ernüchterungsprozess?
Ich habe das Gefühl, ich bin empfindlicher geworden. Und gleichzeitig bin ich mutiger geworden. Das geht so miteinander einher. Und es ist als Künstler ist es ja einfach ganz hervorragend. Ich empfinde diese Aufgabe, Kunst und Musik zu machen, jetzt irgendwie als was Größeres und Schöneres und Wertvolleres, weil ich einfach das Gefühl habe, dass das Wahrnehmungsspektrum enorm gewachsen ist. Und ich empfinde es auch eigentlich viel mehr als eine, wie soll ich sagen, so eine Kollektivaufgabe, jetzt diese Arbeiten zu machen, dieses bei sich selber ankommen, das klingt ja erstmal so egozentrisch, aber ich finde, es ist eigentlich genau das Gegenteil. Weil so je mehr ich bei mir selber ankomme und je mehr Klarheit da reinkommt und je mehr Ruhe da reinkommt, desto mehr komme ich eigentlich bei allen anderen an. Also ja, desto mehr komme ich in dieses kollektive Menschsein rein und bin eben nicht mehr so hyperindividualistisch und abgegrenzt.
Deshalb kannst du auch besser wertschätzen, was andere tolle MusikerInnen und KünstlerInnen beitragen, oder?
Also meine Bewunderung ja ist oftmals grenzenlos. Also man kann nicht sagen, dass es an Ekstase fehlt.
Ich weiß, du hast eine ganz große Ekstase zu Laurie Anderson und die hören wir auch gleich.
Welchen ja, Song? Ich liebe Laurie Anderson über alles. Also wirklich, ich bin voller Verehrung für sie. Und wir hören den Song, den sie mit dem Kronos Quartet aufgenommen hat. And we learn to speak yet another language.
I was in a Dutch karaoke bar, trying to sing a song in Korean. And I was just getting the hang of things when the software crashed, and the video background of sand dunes got all glitchy from the bad connection via the Indonesian version of Netflix. And for no reason at all, it would all come back up again.
Hat mein Leben verändert. Das habe ich sehr oft über die Bücher von Daniel Schreiber gehört. Das allererste Mal über Nüchtern,
Das hat eine Freundin von mir gelesen und sie sagte, ich habe sofort aufgehört zu trinken. Dann kam zu Hause, dass ich sehr oft verschenkt habe an meine entwurzelten Freundinnen und gehofft habe, dass es ihnen das Leben ein bisschen leichter machte. Und jetzt ist allein rausgekommen und ich höre das von allen Seiten. Dieses Buch macht das Leben einfach besser. Und man fragt sich, wer ist denn dieser Autor, Daniel Schreiber? Ich mache es ganz kurz. Daniel, deine Reise. Du bist 1977 in Mecklenburg-Vorpommern geboren, bist dann ausgerissen sofort nach Berlin aus Gründen, vielleicht sprechen wir darüber noch. Und dann bist du ganz lange in New York gewesen, auch zum Studium und zum Leben in London. Und jetzt bist du nüchtern und allein und hoffentlich zu Hause in Berlin-Neukölln angekommen. Willkommen bei uns im öffentlich-rechtlichen Wohnzimmer. Willkommen, Daniel. Ja,
danke. Danke für die Einladung und für die schöne Einführung.
In Japan gibt es diesen Ausdruck Mono no Aware. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Es geht dann um das Betrachten der Kirschblüten. Also es gibt diese endliche Schönheit und die betrachtet man, aber man akzeptiert gleichzeitig, dass es auch irgendwann vorbei ist. Und das ist so eine Freude, aber es ist auch ein Moment der Wahrhaftigkeit, weil es einfach klar ist, es geht auch ums Sterben. Es geht um die Schönheit und das Sterben. Wann hattest du das letzte Mal so einen Moment?
Ah, das ist eine super schwere Frage. Also ich bin gestern den ganzen Tag wandern gewesen im Süden von Berlin. Und ein Freund und ich machen so regelmäßige Brandenburger Wandertouren. Und da hatte ich ein paar solcher Momente, weil es ein wahnsinnig schöner Tag war. Es war überraschend sonnig, womit wir beide nicht gerechnet hätten. Und es gab so den ersten Reif, den ich dieses Jahr gesehen habe, der auf den Gräsern und den Feldern lag. Und es war überraschend schön. Und ich habe gerade eine sehr anspruchsvolle, eine sehr herausfordernde Zeit. Und ich war komplett versucht, am Abend vorher unseren Wandertag abzusagen, weil ich noch so viele Sachen zu tun hätte und habe es dann nicht gemacht und war dann den ganzen Tag dankbar dafür.
Ich habe erwartet, dass du erzählst über die Begegnung mit Katharina Grosse und dem ja, Landschaftsarchitekten und Piet Uhlow. Du warst auf diesem LPG-Gelände in Brandenburg, ja, wo sie gerade dabei ist, eigentlich so ein deutsches MAFA nach dem Vorbild von Donald Judd in Texas aufzubauen.
Genau.
Und ich habe gelesen auf Instagram natürlich, dass du es wahnsinnig berührend und wahnsinnig schön fandst.
Ja.
Erzähl mal.
Ja, ich liebe Katharina Grosses Arbeiten sehr und ich war zum ersten Mal im Sommer auf diesem Areal. Das ist in der Nähe von Götz, so einem Dorf in Brandenburg, auch im Süden von Berlin. Und ich kenne diese Areale, diese großen Agrarbetriebsareale aus meiner Kindheit und die sahen in der ganzen DDR sehr ähnlich aus und habe sofort verstanden, was sie daraus machen wollte und war total beeindruckt von ihrer Vision, aus diesem Areal einen Begegnungsort zu machen, einen Ort mit Ateliers und einen Ort für Ausstellungen und für Performances und eben einen Ort für einen sehr schönen Garten. Und Piet Uhlow, der niederländische Landschaftsdesigner und Gartendesigner, war vergangene Woche eben dort und Katharina hat mich gefragt, ob ich mitkommen möchte und ich habe sofort ja gesagt, weil ich ihn wirklich verehre und für mich ist er einer der größten Künstler überhaupt. Also er hat zum Beispiel die Highline in New York designt, aber auch seinen Garten in Hummelow, wo er wohnt, ist sehr berühmt. Und das sind alles unfassbar schöne Gärten, die mich persönlich mit sehr viel Zuversicht erfüllen, weil das ökologische Gärten sind, weil das Gärten sind, die Pflanzen zeigen, die man sonst überhaupt nicht sieht und die aber genau auf den Boden und auf die Gegend und die Landschaft abgestimmt sind und wo man auch, egal ob der tiefste Winter herrscht oder im Hochsommer irgendetwas blüht da oder es gibt Formen, die vollkommen faszinierend sind. Und um die Sache kurz zu machen, ich liebe Piet Uhlow und war so ein bisschen nervös, wenn man so Leute trifft, die man so verehrt, weiß man nicht, ob man die mag und so, aber wir mochten uns total, also extrem und er ist einer der sympathischsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Und er fand meine Terrasse, ich habe eine große Terrasse, die ich sehr wild bepflanzt habe, die fand er gut. Er hat nach Fotos gefragt und meinte dann, ah, nice. Und ich, ja, komm. Und er meinte, no,
schönes Kompliment.
It's a compliment, meinte er. Genau.
Und vor allem hat er einen Satz gesagt, life has become so complex today that we need things that remind us of beauty. Also das Leben ist so komplex geworden, dass wir solche Dinge brauchen, die uns an Schönheit erinnern. Glaubst du wirklich, Schönheit hilft uns, das komplexe Leben leichter zu nehmen?
Ich glaube, dass Schönheit Trost spenden kann. Und für mich ist das was sehr Wichtiges. Schönheit kann natürlich sehr vieles sein. Das kann ein Garten sein, das kann eine einzelne Pflanze sein, das kann ein Kunstwerk sein, aber auch Momente der Schönheit erfährt man auch in Gesprächen mit Freundinnen und Freunden, wenn man gute Bücher liest. Ja, oder in die Natur geht, wie ich es gestern gemacht habe. Es ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass damit nicht gemeint ist, dass alles durchdesignt ist oder so, ganz im Gegenteil. Aber man kommt ja mit einer bestimmten Form von Spiritualität in Kontakt.
Ich finde, in deinen Büchern, also auch gerade im letzten, erzählst du ganz viel von diesen Momenten der Wahrhaftigkeit. Und ich glaube, das ist auch, was viele LeserInnen so berührt, dass du wahr sprichst. Ja, du redest nicht einfach drumherum und machst das schöne Design, sondern du sprichst über dich selbst, auch sehr persönlich. Und eben auch nicht nur über die schönen Dinge, die schönen Seiten, sondern auch über das Verzweifeltsein, über das irgendwie auch das Dreckige und das Schmerzhafte. Dazu gehört natürlich auch ein ganz besonderer Mut. Wer hat dich da ermutigt, das wirklich so zu machen? Ich denke sofort an Susan Sontag natürlich, über die du auch ein ganz wunderbares Buch geschrieben hast.
Ja, es gibt sehr viele Autorinnen, die wichtig waren für diese Art des Schreibens. Tatsächlich weniger Sontag, weil sie eine andere Form des intellektuellen Schreibens macht, wo sie selbst weniger vorkommt. Aber es sind vor allem Autorinnen wie Joan Didion, die für mich sehr prägend waren und durch die ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dass man so schreiben kann, dass es eine Möglichkeit ist, persönlich zu schreiben, ohne dass es letztlich um die Person geht, die schreibt.
Über Joan Didion müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Sie hat ja diesen Satz geprägt, wir erzählen uns Geschichten, um zu leben. Und dann gibt es eine andere große Essayistin, Maggie Nelson, die gesagt hat, nee, eigentlich diese Geschichten sperren uns auch ein, weil sie uns eben auf ein bestimmtes Narrativ fixieren. Wie siehst du das?
Ja, ich finde, beide haben recht, aber persönlich habe ich den Eindruck, dass Maggie Nelson ja so ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Und zwar hat sie es natürlich auch in einem bestimmten Kontext gesagt, in einem Buch in The Red Parts, in dem es um einen sehr dramatischen und auch traumatischen Prozess ging, den sie beschreibt, Gerichtsprozess. Und da stimmte diese Aussage ziemlich genau. Aber ich glaube, in dieser Verallgemeinerung kann man eben nicht sagen, dass die Geschichten, die wir uns selbst erzählen, grundsätzlich problematisch sind, sondern es ist tatsächlich so, dass diese Geschichten, die wir uns selbst erzählen, uns am Leben erhalten, wie Didion sagt. Und wir haben auch keine andere Wahl. Wo Nels natürlich recht hat, ist, dass es immer wieder Momente im Leben gibt, wo diese Geschichten uns einengen. Und wo man vielleicht auch nicht weiter weiß. Also wo man vielleicht ein Gefühl dafür bekommt, ja, diese Geschichte, dieses Selbstverständnis, was ich von mir und dem Leben und der Welt habe, das passt gerade nicht mehr. Und ich stoße da immer wieder an Grenzen oder laufe immer wieder gegen Mauern. Und das sind natürlich die Momente, wo man dann neue Geschichten finden muss. Und das ist oft ein sehr schmerzhafter Prozess.
Der Choreograf Marco Göke, der bei uns auch mal in der Sendung war, der hat so schön gesagt, dass er in seiner Kunst die Möglichkeit hat, seine Position umzustellen. Also Dinge neu zu schreiben. Ich empfinde es auch bei dir so in deinen drei Büchern, wenn ich mir die so angucke, habe ich so das Gefühl, du bist so wie von der Zwiebel, so von außen nach innen, so erst dieses Nüchternwerden, so das, was einen am ersten umbringt, ja, das muss man erst bewältigen sozusagen und dann ja in die nächste Ebene, in das Zuhause und dann nach innen, in den inneren Kern. Und ich spüre da auch so eine, bei all dem Drama und bei all dieser Dunkelheit spüre ich so eine klare Gefasstheit, auch da hinzugucken. Gesellschaftlich wird ja so ein bisschen so der Exzess gefeiert und so dieses Hingucken und die Konfrontation fast so ein bisschen wie stigmatisiert als, also das ist so langweilig. Dabei empfinde ich das eigentlich genau im gegenteiligen Sinne. Das Hingucken und die Geschichte umdrehen und transformieren, neu schreiben, ist eigentlich total Rock'n'Roll. Also das ist für mich das Brutalste, was man machen kann eigentlich. Ja. Wie empfindest du diesen Weg, den du so gemacht hast über diese drei Bücher?
Das ist natürlich etwas, worüber man sich selbst gar nicht klar ist, weil Schreiben natürlich auf eine sehr unbewusste Art häufig funktioniert und auch, wie ich die Themen finde, das dauert immer sehr lange und das, ja, da formuliert sich auch etwas ohne mein Zutun. Und ich finde aber auch, wie du sagst, dass dieses Hingucken, dass das wahnsinnig schwer ist und dass das etwas ist, was wir immer vermeiden und was wir auch als Gesellschaft vermeiden. Und deswegen finde ich es auch tatsächlich häufig einen sehr radikalen Akt. Aber andererseits ist es natürlich auch so, dass dieses Hingucken leicht zu etwas Egozentrischem werden kann. Und deswegen versuche ich in meinen Büchern eigentlich von mir selbst wegzugehen und einen Erfahrungsraum für Lesende zu schaffen. Ein Erfahrungsraum, der ihnen ermöglicht, selbst bei sich hinzugucken und sich zu fragen, wie sieht es in meinem Leben aus? Was sind die Geschichten, die ich mir erzähle? Wo funktionieren diese Geschichten nicht mehr?
Vielleicht können diese neuen Geschichten auch nur dann wirklich Sinn machen, wenn sie eben nicht in dieser Egozentrik verweilen.
Genau.
Weil dann wird es auch was Allgemeingültiges, was Bestand hat.
Oder auch anstatt nur eine rein so therapeutische Erzählung.
Genau.
Und ich versuche in den Büchern wirklich den Blick zu weiten. Und da sind diese Bücher wirklich miteinander verbunden. Und ich empfinde das auch so, wie du es beschreibst, wie so eine Zwiebel. Also nüchtern, das war für mich sowohl in meinem Leben als auch vom Schreiben her ein wirklich großes Ereignis. Und ich hätte auch nie damit gerechnet, wie grundlegend das mein Leben verbessert. Und erst danach ist es möglich geworden, dass ich mich frage, wo ich zu Hause bin. Erst danach ist es möglich geworden, mich zu fragen, ob man auch allein ohne eine romantische Beziehung ein gutes, ein erfülltes Leben führen kann. Und vom Schreiben her war das für mich eben auch so ein großes Ereignis, weil ich dort eigentlich erst zu dieser Art des Schreibens gefunden habe. Weil ich gemerkt habe, dass ich mit so vielen Vorurteilen konfrontiert bin und mit so vielen Wahrheiten, die falsch sind und die aber ganz fest in den Köpfen aller Menschen verankert sind, dass ich einen anderen Weg finden musste, um Lesende zu erreichen und ihnen eben nicht sagen konnte, ja, so ist es, so ist es, so ist es und das müsst ihr machen, sondern ihnen eben so einen Erfahrungsraum zu schaffen.
Und was ja auch wahr ist, dass es ein Prozess ist, der eben nicht nur glänzt. Oft liest man diese Geschichten, weiß nicht, Michelle Obama, Becoming, und dann hat man das Ergebnis und man hat irgendwie eine strahlende, schwarze, wahnsinns tolle Frau. Aber dass dieser Prozess einfach auch schmerzhaft ist, da spricht eigentlich kaum jemand drüber. Und vielleicht ist das eine gute Überleitung zu dem Song, den du mitgebracht hast. Erzähl mal, Solange.
Ich höre einfach sehr viel Solange und ich habe sie schon immer total gemocht.
Dieses das Album heißt True.
True, stimmt, stimmt. Mhm. Ich finde aber auch diesen Titel so, Some Things Never Seem to Fucking Work.
Ist einfach wahr.
Ja, oder? Es ist so etwas, wo man denkt, ja, endlich sagt es mal jemand.
Genau.
Ich liebe ja Solange auch sehr. Wirklich
so toll, oder?
Unglaublich also, gut. Some things never seem to fucking work. Ist ja wirklich eine Realität in unser aller Leben auch, ja. Du hast ja auch in deinem Buch geschrieben über dieses Loslassen von den uneindeutigen Verlusten. Und ich nehme an, du und viele von uns glauben ja oft, dass wir das Alleinsein durch Leistung abwenden oder dass wir uns sozusagen betäuben damit, dass wir noch mehr anhäufen, ja, dass wir irgendwie so busy sind. Und man muss sich davon irgendwie verabschieden, wenn man ehrlich dahin gucken will. Wie hast du diesen Verlust empfunden, dieses Loslassen von unrealistischen Träumen?
Ja, als etwas sehr, sehr Schweres. Ich glaube, dass es zu den schwersten Dingen im Leben gehört, von Vorstellungen sich zu verabschieden, von denen man dachte, sie würden sich automatisch erfüllen. Und für viele Menschen sind es natürlich Vorstellungen von Zweisamkeit, Liebesglück, Familienglück und so weiter. Und das sind auch die Vorstellungen, um die es zentral in Allein geht. Aber das ist natürlich noch ein viel weiteres Thema, weil es eben nicht nur um die konkreten Vorstellungen geht, sondern auch um die Personen, die man selbst sein könnte mit diesen Vorstellungen. Das heißt, man betrauert die Vorstellungen, aber man betrauert eben auch bestimmte Konzepte seiner selbst. Ich glaube, dass viele Menschen deswegen das Alleinsein versuchen, mit Leistung auszugleichen und oder auszufüllen oder zu nivellieren, weil sie schon als Kind gelernt haben, dass sie etwas tun müssen, dass sie etwas aus sich machen müssen, um liebenswert zu sein. Und das wird sehr vielen Kindern mitgeteilt. In Allein gibt es ein Kapitel, das sich um queere Scham dreht. Und das wäre ein Beispiel dafür. Denn queere Kinder erfahren schon sehr früh, dass ihr Begehren nicht plausibel, nicht natürlich ist für die Gesellschaft oder die Kultur, in der sie leben. Und das setzt sich natürlich im Leben fort, auch ohne, dass man sich dessen bewusst sein muss. Und meistens ist man sich dessen noch gar nicht bewusst, weil man es so sehr verdrängt, weil es eben ein so schmerzhaftes Gefühl ist. Und ich habe das Kapitel Allein eingefügt, weil ich sehr spezifisch etwas beschreiben wollte, was, glaube ich, sehr viele Menschen erfahren. Viele Menschen haben eine körperliche Scham. Viele Menschen schämen sich, weil sie aus einer bestimmten sozialen Schicht kommen. Das muss nichts Bewusstes sein, sondern das hat eben andere Auswirkungen auf das Leben. Unter anderem die, dass man das Gefühl hat, man muss etwas aus sich machen, um geliebt zu werden, um liebenswert zu sein.
Aber das ist ja so eine tricky Sache, das was aus sich zu machen. Du sprichst von dieser Idee des grausamen Optimismus. Die Philosophin Lauren Berland beschreibt das ja, dass man eigentlich eine Hoffnung braucht, die irgendwie auch unrealistisch ist. Man weiß, ich kann es nicht mehr erreichen, Bauernhof in Brandenburg oder wo auch immer man glücklich leben möchte mit einem Riesengarten. Und trotzdem braucht man es.
Ja, also Lauren Berland sagt nicht, dass man es braucht. Sie sagt, dass es eine adäquate Reaktion auf die Welt ist. Das heißt, sie versucht das nicht zu pathologisieren, aber sie problematisiert das natürlich. Und bei ihr ist es auch eben eine Gesellschaftsanalyse, die, finde ich, sehr frappierend und sehr richtig ist. Und man kann das auch bei vielen Menschen im Freundes- und Bekanntenkreis beobachten, wie bestimmte Vorstellungen irgendwann so verknöchert werden. Dass man merkt, dass Menschen so viel aufbringen, um diese Vorstellungen am Leben zu erhalten oder bestimmte Fantasien von sich selbst im eigenen Leben. Obwohl es eigentlich klar ist, das sind keine Vorstellungen mehr, die sich in irgendeine Form realen Lebens übersetzen lassen. Man nimmt diese Vorstellungen dann, um durch den Alltag zu kommen. Deswegen grausamer Optimismus, weil das ist etwas Grausames, was man sich damit antut.
Ich fand interessant, dass du dich ja trotzdem mit dem Thema, wie wollen wir leben und Hoffnung beschäftigt hast. Du saßt für Arte kurz vor der Buchmesse auf dem Nachdenkboot zusammen mit Katharina Grosse, die bei uns auch im Podcast war und auch genau über diese Fragen gesprochen hat. Also dass Künstler eigentlich die Lobbyisten im Parlament sein müssten. Und vor allem in eurem Manifest stand der Beuys-Satz, jeder Mensch ist ein Künstler oder eine Künstlerin. Mhm. Also brauchen wir eigentlich doch so eine Hoffnung oder so eine Idee, jedenfalls eine Vision, wie ein besseres, schöneres, ein erfüllteres Leben sein kann.
Ja, unbedingt. Das Interessante ist natürlich, dass, also um bei Berland zu bleiben, dass sie glaubt, dass unser Alltag sich für die viele von uns wie ein Überlebenstraining anführt und wir gerade eben nicht mehr Raum für solche Visionen haben. Und ich glaube, letztlich ein Weg zu leben und ein Weg für sich selbst die Frage zu beantworten, wie man selbst leben möchte, besteht genau darum, sich diesen Raum zu schaffen. Und das muss natürlich ein Raum sein, wie ihn Katharina oder wie ihn Beuys beschreibt, ein Raum des Künstlerischen. Und das, ja, sollte man gar nicht so überbewerten. Ne? Das heißt nicht, dass man tatsächlich irgendwelche sozialen Plastiken wie Beuys oder gigantische abstrakte Gemälde wie Katharina herstellen muss, sondern das reicht schon, ein Zeit und Raum für eine Form der Selbstbegegnung zu schaffen. Und das können Sachen sein wie das Wandern oder das Gärtnern. Das können Sachen sein wie das Stricken, das Yoga. Das sind alles in ihrer Weise kreative Tätigkeiten. Das sind Tätigkeiten, ja, in denen man sich selbst repariert, in denen man es schafft, sich selbst anders zu sehen, eine andere Perspektive einzunehmen, sich vielleicht anders zu akzeptieren, indem man ja einen Boden dafür schafft, dass man vielleicht andere Vorstellungen für sein Leben entwickelt, die weniger grausam sind.
Du hast gerade so ein paar Dinge aufgezählt, die wirklich helfen. Also wir hatten Rebecca Solnit am Anfang, die so eine Anleitung eigentlich gibt, wie man vielleicht ein besseres Leben führen kann, indem man sich zum Beispiel verirrt und sich so einen Raum für Kreativität schafft. Was hast du dir denn vorgenommen für diese vierte Welle, wo keiner weiß, was so am Horizont uns erwartet? Hast du so ein, zwei, drei Dinge, wo du sagst, das ist meine Reparaturwerkstatt?
Ich habe mir vorgenommen, die Dinge, die ich praktisch gelernt habe, während der zweiten und dritten Welle anzuwenden. Und das hört sich so simpel an, aber ich glaube, was häufig passiert ist, dass wir erstmal schockiert sind von dem, was kommt und dass man in so eine Starre gerät. Und dass man genau diese Techniken der Selbstfürsorge und der Selbstreparatur vergisst. Das heißt, ich habe mir vorgenommen, Yoga zu machen. Ich habe mir vorgenommen, Dinge wie den gestrigen Wandertag wahrzunehmen und nicht abzusagen.
Sehr gut.
Ich habe mir vorgenommen, für die Babys und Kleinkinder in meinem Bekannten- und Freundeskreis weiter Dinge zu stricken. Mein Nachbar hat gerade ein ganz hinreißendes Baby bekommen. Die ist 2 Wochen alt und die hat jetzt auch schon mehrere Schüchchen bekommen von mir.
Bis dahin ganz herzlichen Dank, Daniel Schreiber.
Dank,
danke für
Daniel.
Das sehr schöne Gespräch. Danke euch.
Das war Kreativ bleiben im Wandel zum Thema Transformation. Mit Daniel Schreiber, der jetzt in der vierten Welle endlich anwenden will, was er in der zweiten und dritten gelernt hat.
Und Kirsten Becken, die mit ihrer Kunst zwar ihre ganze Familie transformiert hat, aber am Ende einfach die ist, die sie immer schon war.
Ganz verwandelt stehen wir nun auf der Schwelle und hören noch einmal Rebecca Solnit.
Lass die Tür zum Unbekannten offen, die Tür ins Dunkle. Das ist der Ort, wo die wichtigsten Dinge herkommen, wo du selbst hergekommen bist und wohin du gehst.
In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig auf das Ungewisse.
Und bleiben Sie kreativ.